Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Schülerinnen und Schüler sollen in diesem Jahr Abschlüsse machen können, die gleichwertig sind zu denen aus der Zeit vor Corona. Das war immer der Wille der Politik. Aus der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft waren aber an Ostern andere Töne zu hören. Eventuell müssten die Prüfungen gestrichen werden, wenn sich die Lage durch eine dritte Corona-Welle verschärft. Schülervertreter sind von dem Vorschlag irritiert. In Sachsen haben Schülerinnen und Schüler bald eine größere Auswahl. Es wird eine weitere Schulform geben ab dem Sommer. Wer die Grundschule verlässt, kann dann wie bisher auf das Gymnasium gehen oder die Oberschule wählen oder auf eine der neuen Gemeinschaftsschulen gehen. Und der Brexit ist mittlerweile 3 Monate her und damit rückt auch der Austritt aus dem Erasmus-Programm näher, das zum Beispiel Studierenden die horrenden Studiengebühren auf der Insel erlässt. Wir blicken darauf, was das für Studierende und Hochschulen bedeutet und welche Alternativen geplant sind. Und mein Name ist Martin Schütz. Die Diskussion, ob in diesem Schuljahr wegen der Corona-Pandemie Abschlussprüfungen ganz klassisch geschrieben werden sollen oder eben nicht, hat neue Fahrt aufgenommen. Marlies Zepe, die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, hat dazu nämlich in der ARD am Wochenende Folgendes gesagt.
Wenn die Regierung sich in der dritten Welle in der absoluten Not sieht und nichts mehr offen ist, dann muss das Abitur eben auch ohne Prüfung anerkannt werden. Dann müssen die Vorleistungen zählen.
Und über diesen Vorschlag der GEW-Vorsitzenden rede ich mit Dario Schramm von der Bundesschülerkonferenz. Herr Schramm, was halten Sie von der Idee, die Abschlussprüfungen eventuell ausfallen zu lassen wegen der Corona-Pandemie?
Also im Endeffekt halte ich nicht viel von dem Vorschlag, denn wir haben das Problem, wir haben eben schon ganz viel Chaos in den Schulen aktuell mit ganz vielen Fragen, Testen, Öffnen, Ja, Nein. Und diesen Vorschlag, jetzt die Prüfungen ausfallen zu lassen, das weiß die GEW genauso gut wie ich, dass das gar nicht umzusetzen ist, gerade in einem föderalen System wie Deutschland, wo vor allem auch jetzt in den nächsten Wochen schon die Prüfungen direkt anstehen. Von daher ist diese Diskussion wirklich nicht zielführend.
Wie sehr hat Sie der Vorschlag irritiert?
Der hat mich deshalb irritiert, weil ich glaube, dass wir wirklich drängendere Fragen und auch präsentere Fragen haben. Also zum Beispiel die Frage von Tests, aber auch den Transport, weil das ist etwas, wo ich aktuell sehr wenig zu höre. Also wie können Schülerinnen und Schüler tatsächlich sicher auch zur Schule kommen? Wir sagen immer in den Schulen, ihr müsst Abstand halten, sitzen dann aber gedrängt sozusagen in den Bussen und Bahnen. Das sind Sachen, die hätte ich erwartet, dass man sich damit jetzt beschäftigt, aber das komplette Ausfallen von Prüfungen, das hätte ich nicht erwartet.
Aber wir sind in einer dritten Welle. Wir wissen nicht, wie das weiterläuft. Ab wann ist denn für Sie eine Absage der Abschlussprüfungen denkbar?
Ich kann das im Grunde vollkommen nachvollziehen, dass man sagt, man muss sich da Gedanken drum machen, dass irgendwie diese Prüfungen also wirklich sicher gestaltet werden. Ich habe auch Bauchschmerzen aktuell, wenn ich mir überlege, wie, ich sag mal salopp gesagt, Larifari aktuell irgendwie Hygienekonzepte irgendwie gehandhabt werden, beziehungsweise wie dort eben die grundsätzlichen Gegebenheiten gehandhabt werden. Aber, und das ist ganz wichtig, diese Prüfungen müssen einfach unter guten Bedingungen stattfinden können. Denn das darf man auch nicht vergessen, die Prüfungen bieten vor allem auch vielen Leuten die Möglichkeit, eventuell auch ihre Noten und damit einen ganz wichtigen Schnitt auch vielleicht noch zu verbessern. Und deshalb ist das auch eine Chance für Schülerinnen und Schüler.
Wobei man ja auch sagen könnte, sie könnten ihren Schnitt auch verschlechtern, einfach weil sie Wochen und Monate lang nicht den gewohnten Unterricht hatten. Und der ein oder die ein oder andere Schülerin, für die ist das sicherlich auch ein Problem, eben nicht in Präsenz gelernt zu haben.
Absolut, das ist richtig. Und deshalb muss es eben auch jetzt gerade bei den Abituraufgaben eben viel mehr Wahlmöglichkeiten geben. Denn, und das ist so ein bisschen der Gegenpol dazu, dass eben vielleicht der eine bei dem einen oder anderen Thema wirklich auf der Strecke geblieben ist, das wird nicht ausgeblieben sein, gerade in der aktuellen Zeit. Es muss sozusagen jeder individueller sein Abitur gestalten können. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und trotzdem diese Möglichkeit haben, seine Prüfung auch abzulegen, damit er auch vielleicht oder auch grundsätzlich nicht dieser Eindruck entsteht, was völlig falsch ist, so oder so, dass man in irgendeiner Weise etwas geschenkt bekommt.
Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, die hat ja schon betont, dass keine Schülerin und keinem Schüler wegen der Corona-Pandemie ein Nachteil entstehen soll. Der Chef des Deutschen Lehrerverbandes, der sieht es ähnlich. Letztlich muss man auch aber sagen, dieser Jahrgang, der hat doch schon ziemliche Nachteile hinnehmen müssen, oder?
Der hat vor allem Nachteile hinnehmen müssen, muss aber vor allem Nachteile noch hinnehmen. Das darf man auch nicht vergessen. Wir kommen in einen, ich sag mal, in einen Arbeitsmarkt und auch nicht nur die Abiturienten, auch die anderen Abschlüsse, die ja geschrieben werden, da steht ja mittlere Reife und auch andere Sachen an, Berufsschule, die kommen jetzt alle in einen Bereich, wo Ausbildungsplätze fehlen, Studienplätze, die Frage, wie kann man sich das finanzieren, viele Nebenjobs, die normalerweise Studenten machen, sind weggefallen. Also dieser Schritt tatsächlich, was hat Corona auch gerade im Bildungs-, aber auch in diesem Arbeitsweg, Berufsweg ausgelöst oder ausgelöst, den werden wir jetzt noch vor allem erleben und von daher Nachteile, glaube ich, die sind jetzt schon total präsent und die werden wir vor allem in den nächsten Jahren auch noch erleben.
Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, will, dass Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr ganz normale Abschlussprüfungen ablegen können. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In Sachsen haben Schülerinnen und Schüler bald eine größere Auswahl. Es wird nämlich eine weitere Schulform geben, die Gemeinschaftsschule. Wer die Grundschule verlässt, der kann dann aussuchen, ob er aufs Gymnasium geht oder an die Oberschule oder eben an eine der neuen Gemeinschaftsschulen. Die Schulen, die das machen wollen, diese Schulform anbieten wollen, die müssen aber hohe Auflagen erfüllen. Und deswegen ist noch nicht ganz klar, wie viele Gemeinschaftsschulen es in Sachsen geben wird und wie groß die Nachfrage ist. Ein Vorteil aus Sicht der Befürworter der Gemeinschaftsschulen: wer sich da im Laufe seines Schullebens dazu entscheidet, nun doch beispielsweise das Abitur machen zu wollen, der kann das einfach machen, ohne die Schule zu wechseln. Oder eben früher die Schule mit einem anderen Abschluss verlassen. Christine Reising hat sich eine Schule angesehen, die gerne dieses gemeinsame Lernen anbieten würde, vor den Osterferien, als ein Teil der Schülerinnen und Schüler dort eben in Präsenzunterricht war und gemeinsam gelernt hat.
Die Kurfürst-Moritz-Oberschule in Boxdorf bei Dresden. Überall im Haus sitzen, zu dritt oder viert, SchülerInnen verteilt. Das gehört zum Konzept, erklärt Schulleiter Heiko Vogel. Sie würden, je nach Leistungsniveau, aufgeteilt und individuell gefördert. Auch über Musik. Alle lernen ein Bandinstrument.
Also wir benutzen es praktisch als etwas, wo man lernt, sich selber und mit den anderen voranzubewegen, also gewissermaßen Kernkompetenzen zu erwerben, die dann auf das Lernen zurückwirken und die dann dafür sorgen, dass am Ende die Ergebnisse so stimmig sind.
Das scheint zu funktionieren. Die Oberschule hat unter anderem schon den Deutschen Schulpreis bekommen. Viele Kinder kämen trotz Empfehlung fürs Gymnasium her, sagt Vogel, aktuell 40%.
Es sind vielfach Eltern, die sagen, ich weiß, dass das mein Kind, das wird schon der Weg sein, ich denke schon, aber im Moment ist noch ein bisschen verträumt oder wie auch immer. Und da ist der etwas anders orientierte Weg, wie wir ihn bieten, eigentlich der richtige für diese Kinder.
Ungefähr die Hälfte gehe nach dem Realschulabschluss weiter Richtung Abi. Das soll bald auch ohne Schulwechsel möglich sein. Die Kurfürst-Moritz-Oberschule hat beantragt, ab Sommer Gemeinschaftsschule zu werden. Einen Pilotversuch dazu gab es schon, weiß auch Kultusminister Christian Piwarz, CDU.
Deswegen sind die dort relativ weit. Ankündigungen gibt es viele, auch im Land, die sich das durchaus vorstellen können. Aber es braucht halt Zeit und das ist auch gut so.
Konkret nennt sein Ministerium neben Boxdorf nur noch Leipzig. Dort soll nächstes Jahr eine Gemeinschaftsschule kommen. Sabine Friedl, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, meint:
Wenn wir in den nächsten 5 Jahren 20, vielleicht 25, vielleicht 30 Schulen finden oder erleben, die sagen, wir machen das und wir machen uns auf den Weg, dann sind wir gut dabei.
Nötig dafür ist zunächst ein pädagogisches Konzept. Schulträger sowie Lehrer, Schüler und ElternvertreterInnen müssen zustimmen, benachbarte Träger angehört werden. Und in Städten braucht es mindestens 4, auf dem Land 3 Parallelklassen für ein späteres Abi-Kurssystem, sagt Minister Piwarz.
Und das setzt natürlich eine gewisse Schüleranzahl voraus. Und in der Tat wird es sehr wahrscheinlich eher im großstädtischen Raum beziehungsweise in den städtischen Verdichtungsräumen, wenn ich jetzt gerade mal an die Chemnitz-Zwickauer Ecke in Sachsen denke, die von sehr hoher Bevölkerungsdichte geprägt ist, werden dort sicherlich Gemeinschaftsschulen eher entstehen können als wirklich auf dem klassisch flachen Land.
Friedl ist da optimistischer. So könnten sich Oberschulen und Gymnasien aus kleinen Orten zusammentun. Die Gemeinschaftsschule gilt als eins der Herzensthemen ihrer SPD. Auch auf Drängen der nun mitregierenden Grünen kam es zum Kompromiss nach jahrzehntelangem Streit mit der CDU. Minister Piwarz.
Also wir sehen die Gemeinschaftsschule als eine Ergänzung unseres etablierten Schulsystems. Wenn es rein nach der CDU gegangen wäre, wäre es aus unserer Sicht nicht nötig.
Beim längeren gemeinsamen Lernen spricht er noch heute von einem etwas ideologisch überfrachteten Ziel. Friedel von der SPD hingegen meint:
Es geht darum, eine Schulform zu haben, die unsere Gesellschaft nicht auseinanderdividiert, sondern zusammenhält. Eine Schule zu haben, in der die unterschiedlichen sozialen Milieus durchmischt bleiben und in der diese Differenzierungs- und Segregationstendenzen, die wir in der Gesellschaft ohnehin haben, nicht noch verstärkt werden. Und das ist bei unserem gegliederten Schulsystem der Fall.
Er könne keinem Gymnasium Konkurrenz machen, betont Heiko Vogel, Schulleiter der möglichen neuen Gemeinschaftsschule in Boxdorf. Auch er ist SPD-Mitglied. Das sei aber nachrangig. Seine Schule habe sich auf Heterogenität spezialisiert. Erfolgreich. Das werde im Ort wertgeschätzt, über Parteigrenzen hinaus.
Christine Reissing hat sich das Konzept der Gemeinschaftsschulen angesehen, die ab Sommer in Sachsen eingeführt werden können. Vor 3 Monaten wurde der Brexit vollzogen, aber es sind noch nicht alle alten Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien gekappt.
Campus und Karriere. International.
Die Erasmus-Programme laufen nämlich noch. Studiengebühren müssen Studierende aktuell keine bezahlen, wenn sie in Großbritannien studieren. Aber das ändert sich in absehbarer Zeit. Imke Köhler berichtet aus London.
Max Steinwandel sitzt auf dem Campus des University College London. Der 21-Jährige, der Liberal Arts and Sciences mit den Schwerpunkten Philosophie und Soziologie studiert, hat für ein Jahr Freiburg gegen London getauscht. Ihn reizt die Stadt, aber vor allem ist er wegen des Studiums gekommen.
Akademisch ist es hier so, dass in der Philosophie vor allem analytische Philosophie betrieben wird, was in Deutschland, vor allem in Freiburg, im Schatten von Heidegger und Husserl ganz anders ist. Und deswegen war das auch sehr attraktiv für mich.
Als Erasmus-Student muss Max Steinwandel keine Studiengebühren zahlen. Er erhält stattdessen noch 450 Euro pro Monat, um seinen Aufenthalt in London zu finanzieren. Wäre er auch ohne das Erasmus-Plus-Programm hier?
Nee, das würde gar nicht gehen. Also die Studiengebühren sind hier abartig hoch und auch die Lebenskosten sind wesentlich höher als in Deutschland. Also ohne Erasmus wäre es niemals möglich gewesen für mich.
Für einen Studenten wie Max würden die jährlichen Studiengebühren ohne Erasmus Plus bei rund 9.000 Pfund liegen. Nun läuft das Erasmus Plus Programm aber aus, wenn auch nicht sofort, wie Dr. Uta Steiger, die geschäftsführende Direktorin des European Institute of University College London, erklärt.
UCL wie auch viele andere Universitäten haben tatsächlich Erasmus Gelder noch bis Mai 2022. Dementsprechend werden wir bis dahin weiter an dem Programm teilnehmen. Dann allerdings müssen wir zum Teil eben über bilaterale Abkommen mit den einzelnen Universitäten das vertraglich regeln.
Beim Erasmus-Plus-Programm habe Großbritannien draufgezahlt, sagt Premier Johnson. Nun hat die britische Regierung das Turing-Scheme aufgelegt. Ein Programm benannt nach Alan Turing, jenem britischen Mathematiker und Kryptoanalytiker, der im Zweiten Weltkrieg maßgeblich an der Entschlüsselung von Enigma beteiligt war. Das Turing-Programm ist weltweit ausgerichtet und wird mit jährlich 110 Millionen Pfund ausgestattet. Ab September sollen damit bis zu 35.000 junge Menschen ins Ausland gehen können. Anders als beim Erasmus-Plus-Programm kommt die Förderung des Turing-Programms aber nur Briten zugute. Einen Austausch, wie man ihn bisher kannte, gebe es damit nicht mehr, sagt Jane Rex, die beim British Council zuständige Leiterin des Turing-Scheme.
Es ist kein Austausch. Es geht darum, dass wir einen gegenseitigen Erlass der Studiengebühren erwarten, wenn sich eine britische Universität mit einer Universität im Ausland verbindet. Darüber müssen die teilnehmenden Institutionen Gespräche führen. Wir erwarten, dass das passiert, aber es ist kein Austausch im eigentlichen Sinne. Das Turing-Scheme finanziert nur britische Institutionen.
The Turing Scheme is funding for UK-only organizations.
Einen wechselseitigen Erlass der Studiengebühren kann es allerdings nur geben, wenn beide Seiten Studiengebühren erheben. Das ist in Deutschland nicht der Fall, während die Gebühren in Großbritannien ab dem Herbst erheblich sein werden. Bisher wurden von EU-Studentinnen und Studenten formal die gleichen Studiengebühren verlangt wie von Einheimischen. Ab dem akademischen Jahr 2021/22 ändert sich das aber. Am University College London könnten sie sich dann, je nach Fachrichtung, statt auf 9.000 auf 25 oder 35.000 Pfund belaufen.
Imke Köhler hat die Situation in Großbritannien beschrieben, 3 Monate nach dem Brexit. Und gleich wollen wir einen Blick auf die deutschen Hochschulen werfen, worauf sie achten müssen und womit sie planen müssen, wenn sie weiterhin ihren Studierenden und Forschenden einen Aufenthalt an einer britischen Hochschule ermöglichen wollen. Seit 3 Monaten ist Großbritannien also nicht mehr Teil der EU. Der Brexit ist vollzogen. Wir haben ja eben schon mal einen kurzen Blick auf die Situation in London geworfen. Die Briten haben also ein neues Programm entworfen, das sogenannte Touring-Programm, mit dem britische Studierende im Ausland studieren können. Aber was ist bei uns geplant? Reden wir drüber mit Professor Joybrato Mukherjee, dem Präsidenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD. Herr Professor Mukherjee. Großbritannien war sehr lange eines der interessantesten Ziele für deutsche Studierende und Wissenschaftlerinnen. Was hat sich durch den Brexit geändert?
Ja, in der Tat ist es so, dass wir jetzt sehen, dass aufgrund der Unsicherheiten weniger aus EU-Ländern, auch aus Deutschland, sich an britischen Universitäten einschreiben. Wir haben ungefähr 1000 Erstsemester weniger von einem Jahr auf das andere aus Deutschland an britischen Hochschulen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, das Interesse an Großbritannien bleibt aufgrund der Qualität der Hochschulen dort ungebrochen. Wir haben zum Beispiel eine enorme Zunahme im Hinblick auf DAAD-Stipendien für ein Masterstudium in Großbritannien.
Aber wenn dann in absehbarer Zeit ja wirklich diese hohen und horrenden Studiengebühren drohen und man nicht alles über so ein Stipendium abfedern kann oder vielleicht gar keins bekommt, wie sehr wird die Attraktivität von Großbritannien dann als Ziel sinken aus Ihrer Sicht?
Ich gehe davon aus, die britischen Hochschulen bleiben auch auf Dauer hochattraktiv aufgrund ihrer hohen Qualität. Und wir sehen im Moment ja auch, dass es einen enormen Anstieg an Studieninteressierten, an Studienbewerberinnen und Bewerbern aus dem Nicht-EU-Ausland gibt. Das spricht ja dafür, dass weltweit die britischen Hochschulen als sehr attraktiv wahrgenommen werden. Wir haben in Deutschland, wir haben in Kontinentaleuropa die Frage zu beantworten, wie gehen wir jetzt mit der neuen Situation um, dass wir eben nicht mehr im Rahmen des Erasmus-Programms agieren können.
Großbritannien hat ja mittlerweile auch ein alternatives Programm aufgestellt, das Alan Turing-Programm, mit dem die Zeit nach dem Ausstieg eben aus dem europäischen Mobilitätsprogramm Erasmus Plus dann ab September geregelt werden soll. Welche konkreten Pläne haben Sie jetzt in Deutschland, um für so einen künftigen Austausch mit britischen Hochschulen das auch auf eine breite Basis zu stellen?
Hier gilt das, was ich eben angedeutet habe. Es kommt jetzt darauf an, dass deutsche Hochschulen vielleicht mit ihren Partnerhochschulen in Großbritannien in Gespräche eintreten, damit man Reziprozität auf dieser Grundlage herbeiführen kann. Das heißt also, wenn mit Turing-Stipendien zum Beispiel britische Studierende in Deutschland studieren, dann könnte man sich ja vorstellen, dass eine solche deutsche Hochschule dann im Gegenzug deutsche Studierende an die britische Partnerhochschule bringt und dafür Gebühren vielleicht ganz oder teilweise erlassen werden. Das sind Gespräche, die zu führen sind. Die sind aber sozusagen nicht mit dem Turing-Programm insgesamt kompatibel, da das Turing-Programm insgesamt nicht auf Reziprozität angelegt.
Bedeutet aber, dass die Hochschulen das untereinander ausdiskutieren und besprechen müssen?
In der Tat. Das ist, glaube ich, auch der effektivste Weg, dass jetzt einzelne Hochschulen in Deutschland mit ihren Partnerhochschulen, mit denen sie ja auch intensive Beziehungen zum Teil seit Jahrzehnten haben, dass sie mit ihnen ins Gespräch darüber kommen, wie man bilateral jetzt den Wegfall von Erasmus lokal sozusagen auch ersetzen kann. Und wir wissen, dass einzelne Bundesländer, wie etwa Rheinland-Pfalz, auch ihrerseits schon auf Länderebene Abkommen abschließen, damit einfach ein Rahmen für solche Gespräche auch gegeben ist. Insofern, da tut sich auf unterschiedlichen Ebenen viel. Wir sollten nur nicht davon ausgehen, dass es das eine große Anschlussprogramm geben wird, das Erasmus insgesamt ablösen kann.
Wie groß ist die Herausforderung, wenn man mal auf die Wissenschaftsbeziehungen blickt? Es sind ja auch Wissenschaftlerinnen, die hin und her wechseln.
Das ist richtig und das ist ja das zu bedauernde Moment beim Ausstieg aus Erasmus. In Erasmus ist es ja so, dass auch Wissenschaftler und Wissenschaftler mobil gemacht worden sind. Dafür steht ja auch das Plus in Erasmus Plus. Hier müssen wir jetzt schauen, welche anderen Möglichkeiten der Pflege der Wissenschaftsbeziehungen da sein werden in der Zukunft. Ein großes hoffnungsvolles Zeichen ist es ja, dass Großbritannien aus Horizon Europe ausdrücklich nicht ausgestiegen ist, also aus dem großen Forschungsförderprogramm. Hier ist Großbritannien weiter dabei. Das ist wichtig für die Forschungsbeziehungen, auch zwischen deutschen Universitäten und britischen Universitäten. Aber natürlich werden wir auch zu sehen haben, wie die Mobilität von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weiter gesichert werden kann. Dafür gibt es andere Programme, weitere Programme, zum Teil auch Programme, die bislang für Großbritannien nicht geöffnet gewesen sind, wo wir jetzt auch mit den entsprechenden Geldgebern, Ministerien darüber zu sprechen haben werden, ob wir sie, wie wir sie öffnen können für Großbritannien als nicht mehr EU-Land.
Aber das klingt danach, als würde es jetzt in eine sehr kleinteilige Arbeit sowohl für die Hochschulen als auch für die Studierenden als auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach münden, diese Zeit jetzt. Befürchten Sie auch, dass da einfach Dinge verloren gehen werden, weil es zu viel Arbeit ist und weil es einfach zu viel klein-klein wird?
Klein-klein ist jetzt keine Formulierung, die ich mir zu eigen mache. Wir alle bedauern es gemeinsam, die britischen Hochschulen im Übrigen in ihrer übergroßen Mehrheit auch ausdrücklich, dass es jetzt den Ausstieg aus Erasmus gibt. Wir müssen jetzt nach alternativen Formaten der Pflege unserer Austauschbeziehungen suchen. Das würde ich nicht als klein-klein bezeichnen. Natürlich wird es anstrengend sein, diese Wege zu finden und dann gemeinsam zu gestalten. Wir müssen uns auch klar machen, in den nächsten 2 Jahren bleibt erstmal in Erasmus alles gleich. Bis April 23 bleibt es bei den Möglichkeiten wie bisher. Und in diesen 2 Jahren, die jetzt vor uns liegen, sollten wir eben diese verschiedenen Gespräche führen, damit wir möglichst viele verschiedene Wege auch haben, die Wissenschaftsbeziehungen, die Austauschbeziehungen nicht abbrechen zu lassen.
Und das Gespräch mit Joy Brato Mukherjee, dem Präsidenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Rund 125 Rekrutinnen und Rekruten sind heute bei der Bundeswehr in den neuen freiwilligen Wehrdienst gestartet, der 7 Monate dauert. Los geht's erstmal mit 3 Monaten Grundausbildung. Ein Auslandseinsatz kommt für die neuen Soldatinnen und Soldaten nicht in Frage. Und nach dem freiwilligen Wehrdienst müssen sie für mehrere Jahre immer mal wieder einrücken zu Übungen und im Katastrophenfall. Aktuell ist die Bundeswehr ja zum Beispiel in Pflegeheimen oder in Ämtern im Einsatz als Unterstützung in der Corona-Pandemie. Kritik kommt von Sozialverbänden wie der Caritas. Die sehen in dem Angebot der Bundeswehr eine unnötige Konkurrenz etwa für das freiwillige soziale Jahr. Und hier im Deutschlandfunk geht's gleich weiter mit Corso, Kunst und Pop. Der Kollege Adalbert Sinjavski, der befasst sich mit den 90ern. Heute startet dort nämlich die Reihe 90s Nostalgie. Und mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.